Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Königsmörder-Podcasts, euer Buchclub auf die Ohren. Es ist Fantasy Friday und mir gegenüber sitzt die unglaublich kleine Nathalie.
Nathalie! Und mir gegenüber sitzt der fantastisch schlachsige Mauray. Telo zum Gruße!
Wir sind zwei schüchterne Geschichtensteine, die epische Königsmörder-Chronik von Patrick Rothfuss erlauschen.
Jede Woche bestaunen wir die Kapitel dieser Buchreihe. Mauray kennt sie nun auswendig und ich erlebe sie zum allerersten Mal.
Heute besprechen wir Kapitel 148 von Furcht des Weisen Teil 2. Das sind die Seiten 479 bis 491 in eurer Lieblingsausgabe des Klett-Cotta Verlags. Nathalie, sagst du zu meiner Frage auch ja?
Normalerweise sage ich immer, aber was hast du mir denn mitgebracht? Jetzt gucken wir aber erstmal, was Denna mitgebracht hat in ihrem Picknickkorb in Band 2, Die Furcht des Weisen, die Königsmörderchronik, zweiter Tag.
Das stählerne Alarm. Was zuletzt geschah.
Kapitel 148, die Geschichte der Steine. Schon auf der langen Kutschfahrt von Tabin nach Imre gewinnen die ungesagten Dinge zwischen Denna und Quoth immer mehr an Gewicht und eine Stille breitet sich aus. Themen wie ihren Streit in Severin, Lord Esche und die Situationship mit Felurian werden bewusst ausgeklammert. Das ändert sich auch nicht, wenn sie zwischen den Megatilden ein Picknick an einem kleinen Gewässer neben einem Graustein und einem Bett aus Gänseblümchen machen. Als die beiden im Wasser plätschern und anschließend die triefnassen Klamotten zum Trocknen aufhängen, kommen sie sich so nah, dass man fast meinen könnte, wir befinden uns mitten in einem Fantasy-Trope. Doch es kommt ganz anders.
Während ihres immer wieder mit dem Schweigen durchbrochenen Gesprächs wird Quoth die Parallelen zwischen seinen und Dennas Narben bewusst. Sie lässt sich von ihrem Schirmherrn schlagen. Er lässt sich in der Uni auspeitschen. Daher kann er sie schlecht verurteilen. Sie kann das aber schon. Und zwar für seinen neu erlangten Ruf einer Dorfmatratze, die alle Frauen mal auf sich schlafen lassen möchte. Irgendwie scheint die Beziehung zwischen den beiden sehr fragil und ihre frühere, gefühlte Leichtigkeit verloren zu haben. Nicht einmal Quoths ultimativer letzter Trumpf kann das aushebeln. Endlich übergibt er ihr den Ring, den er vor über 1000 Seiten aus Ambroses Gemächern stahl. Sie scheint tatsächlich froh und gerührt zu sein, ihren Ring zurückzuhaben, doch das Wetter schlägt um. Und so machen sie sich auf den Heimweg.
Das heißt, wenn ich aus irgendeinem Grund dir einen Antrag machen sollte, dann sagst du...
Aber was hast du mir denn mitgebracht?
Aber was sagst du denn zu meinem Ring?
Fair auch.
Oder du hältst dann einen Schlüssel hoch und dann kommt jemand anderes und schüttet Honig über uns.
Genauso habe ich mir das vorgestellt. Meinst du auch Unterding wäre eine gute Hochzeitslocation?
Auf jeden Fall gehört es zur Tradition, dass man ein Unterding mit drunter hat. Der perfekte Podcast beginnt im Unterding. Hier gibt es allerlei Off-Topic zu entdecken. Wir können mitgebrachte Dinge tauschen und uns über andere Dinge austauschen. Alles ganz gemütlich. Und ich frage dich, Nathalie, willst du mich heiraten?
Aber was hast du mir denn mitgebracht?
Nein, jetzt musst du fragen, aber willst du mich denn heiraten?
Ich versuche, diese Schleife zu umgehen, Mauri.
Ich hätte darauf geantwortet, auf gar keinen Fall.
Ach so, ja. Ich wollte die Rejection Sensitivity nicht mitnehmen.
Ich habe dir auch schon wieder die Badematte mitgebracht, bin ich ganz ehrlich. Die stinkende Badematte, die habe ich mitgebracht. Und zwar habe ich jetzt rausgefunden, it's a me problem.
Okay. Hast du andere Leute Person, an deiner Badematte riechen lassen? Wie groß ist die Stichprobe? Leute,
es sind nur zwei andere Personen, aber sie haben gesagt, sie riechen, was ich meine, aber es war nicht so unangenehm für sie. Und dann habe ich die Handtücher ja nochmal separat gewaschen und habe gemerkt, die riechen immer noch ein bisschen danach, aber plötzlich nicht mehr unangenehm. Und dann, ich erinnere daran, das war die erste Wäsche mit diesem Waschmittel.
Ja.
Ich gucke nochmal drauf und da stand ganz fett drauf, bitte schütteln vor dem ersten Gebrauch.
Ja.
Und ich glaube, dass der Duft war, den das Produkt eigentlich haben soll, aber zu stark konzentriert.
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, sagt man ja immer.
Also, ich werde nicht an unbekannten Bakterien meiner Badematte sterben. Entsorgen werde ich sie jetzt aber trotzdem.
Okay, da bin ich nicht geschüttelt, aber gerührt drüber.
Nicht geschüttelt, aber gerührt ist auch Kitsu Live aus unseren YouTube-Kommentaren. Mhm. Der einzige Mensch, der auch auf YouTube kommentiert, glaube ich.
Das finde ich gut von ihm.
Und bei der Folge Hörmer Hermer war das, glaube ich, vor drei Folgen oder vor zwei Folgen, hatte ich mit in die Outtakes geschnitten, dass du gesagt hast, anstatt Edemaru,
ja.
Edamame.
Ja.
Und jetzt der Kommentar, weil der ist nämlich genius. Wenn ich meinem Käse sage, er soll endlich die Klappe halten, Edamaru.
Da möchte ich T-Shirts mit haben, bitte.
Ja, das finde ich auch sehr, sehr gut. Und dann zur vorletzten Folge dann, glaube ich, hast du am Ende gesagt, dass, weil wir haben darüber gesprochen, wie sich denn Quoth jetzt in der aktuellen Zeit das Gasthaus leisten konnte, wo der das Geld herkriegt. Und hast du gesagt, vielleicht kriegt er immer noch 10% auf seine Fallkonstruktion. Und da hat Kitsu Live dann geschrieben, das würde total viel Sinn ergeben. Es herrscht in der Gegenwart ja auch Krieg und Quoth ist einfach Kriegsprofiteur.
Boah, voll. Guck
das
mal.
Das heißt, der profitiert halt auch vom Krieg.
Ja.
Deswegen will der auch nicht, dass der dass der andere da in Krieg zieht, um den zu beenden.
Ja.
Weil er profitiert davon.
Deswegen hat er den mit dem blöden Brief angezettelt. Er hat sich gedacht, wie kann ich meinen Profit maximieren?
Scheiß Kapitalist ist das. Und der dritte Teil ist nämlich einfach dann, wenn das dann abgeschlossen ist, das Ding, dann merkt man, dass es eigentlich nur so ein Business-Ding ist von so einem Finance-Bro, der sagt, wie bin ich zu meinem eigenen Gasthaus gekommen?
Ja.
Und kann jetzt meine Porsche-Kutsche fahren?
Ja, und dann sagt er dem Chronisten noch, so, und wenn du das jetzt druckst und verkaufst, kriege ich davon auch nochmal 40%.
Ich denke auch, dass so ein Schwert in dieser Welt funktioniert wie eine Rolex. Mhm. Also es ist halt einfach auch eine Geldanlage.
Ja, fair.
Wird wertvoller, je länger sie da hängt.
Wie der Wein, nicht wahr? Wie der Wein.
Wie der Wein. Und Yannick hat auch, wir haben noch mehr tolle Kommentare. Yannick hat mir zu Recht eine Schelle gegeben und hat geschrieben, das war aber dann bei Spotify, Mensch Mauri, ich dachte, du kennst die Bücher auswendig, weil ich das mit dem Gram natürlich vergessen hatte, was mit dem zweiten Gram passiert ist, und hat uns auch nochmal darauf hingewiesen, dass seins nicht fertig geworden ist. Und zur letzten Folge hat Yannick geschrieben, manchmal wünscht man sich nach einer Folge gleich noch eine Folge, muss dennoch eine Woche warten. Ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll, wenn ihr die Spin-Offs durch habt. Und daraufhin hat Nele geantwortet, vielleicht Brautprinzessin.
So! Jetzt wurde es sich ja quasi offiziell gewünscht.
Ich dachte mir so, Alter, das gibt's gar nicht. Nata, die hat die Community wirklich erzogen.
So. Ja.
Jetzt geht es nämlich auch, dass andere Leute jetzt schon anfangen, die Brautprinzessin zu empfehlen.
Ich finde aber auch gut, dass wir euch quasi einfach in Engagement Rage baiten, weil wir so viele dumme Sachen sagen oder nicht stimmende Dinge, die ihr nochmal korrigieren müsst.
Ich finde, die schlimmste Art von Rage Bait ist eigentlich der ungewollte Rage Bait, den man aussendet, weil man einfach nur dumm ist. Dumm und kacke. Aber apropos, was hast du mir mitgebracht?
Eine neue Entwicklung meines Lebens.
Bist du ein Level aufgestiegen? Hast du einen neuen Mantel?
So, das steckt da nämlich drin. Pass auf, Mauri. Fast. Ich habe einen neuen Google. Ich habe mich nämlich aufgrund unserer letzten Zombie-Apokalypsen-Erfahrung jetzt zu meiner allerersten offiziellen Mittelalter-Laub-Veranstaltung angemeldet.
Oh.
Auf so einer Burg, wo es auch so eine krasse Storyline gibt, die auch eine Brautprinzessin bestimmt mit betrifft. Und das werde ich Anfang Oktober steht das an. Es sind noch NSC-Plätze frei, also Nicht-Spielerplätze, Mauri. Überleg es dir gut. Und ich bin
Ich bin nicht zum NPC geboren.
Sehr, sehr gut. Ja, sehr, sehr gespannt darauf. Du merkst, ich bin vollkommen aufgeregt. Ich musste direkt eine Charakterbeschreibung angeben und ich weiß absolut gar nichts, was passiert.
Närrin,
ich verstehe weder Regeln
richtig?
Noch was bin ich?
Närrin.
Boah, Das hätte tatsächlich so extrem gut zu dieser ganzen Plot-Sache gepasst. Aber ich habe jetzt gesagt, ich bin erstmal, pass auf, ausgebüxte Adelsfrau so einer unbekannten Adelslinie, die aber Freiheit haben will und deswegen Fallenstellerin und so im Wald wird, aber eigentlich weder Adel noch gut kennt, noch ihr freies Leben im Griff hat, weil ich mir dachte, ich möchte nichts dafür lernen müssen.
Also du möchtest eigentlich nicht zugeben, dass du direkt Inspiration aus unserem Podcast gezogen hast.
Das ist richtig.
Und ganz klar einen ganz bestimmten Charakter darstellst.
Genau, wen?
Tja, das wirst du noch erfahren.
Bitte was?
Nein.
What? Ja, ich werde auf jeden Fall berichten, was ich alles falsch und was ich alles richtig gemacht habe und wohin die Reise da geht. Und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt aber zum nächsten Burgfräulein, weil wir haben wieder ein juicy, tropfnasses Kapitel vor uns.
Schauen wir doch, ob Dana dieses Kapitel zur Brautprinzessin wird.
Das steinerne Herz. Analyse.
Knüppeltief im steinernen Herzen. Der Teil des Podcasts, in dem wir von oben nach unten durch die Kapitel gehen und das Gelesene besprechen, analysieren und natürlich Blödsinn reden.
Ja. Ist eigentlich auch egal, welches Buch wir lesen.
Wir sind bei Kapitel 148, The Stories of Stones.
Story of my life. Ja, okay, das klingt natürlich im Englischen auch, es hat halt wieder schöne Alliterationen. Die Geschichte der Steine ist eine direkte Übersetzung und man fragt sich natürlich, welche Steine sind gemeint? Sind es die Steine in den Ringen? Sind es Grausteine? Sind es Steine, die ich dir an den Kopf werfen möchte? Wovon reden wir?
Es geht auch um geworfene Steine.
Mhm.
Aber als du gerade gesagt hast, die Geschichte der Steine, habe ich gedacht, die geschichteten Steine. Wäre eigentlich auch eine interessante Geschichte.
Mhm.
Weil da geht es entweder um eine besondere, vielleicht ist es eine besondere Folge von Is It Cake?
Ja.
Oder was könnten die geschichteten Steine noch sein?
Hä, das ist einfach so ein Livestream, wo jemand diese Steintürme am Strand baut. Aber es ist mit so Zen-Klängen unterlegt.
Ja. Oder so einen OP-Simulator, wo jemand Nierensteine entfernt. Mehrere.
Oder das ist Cindy und sie baut ihr Haus ganz ohne ihren Mann.
Ja. Die geschichteten Steine. Und als ich meinen Titel vorgelesen habe, habe ich gedacht, The Stories of Cones fände ich auch sehr nice. Wir haben gestern noch, wir waren ja gestern zusammen auf einer Geburtstagsparty, wir haben gestern noch über Cones geredet.
Ja.
Wo ich aber noch sehr abfällig über sämtliche britische Küche gesprochen
ich mag
habe.
Cones auch sehr gern. Ich sag's dir, wie
ich
es
mag
ist.
Cones auch, aber ich habe ja doch nur gesagt, ja gut, Cones ist das Beste, was sie haben, aber ich würde trotzdem ein anderes Gebäck, einem Cones, vorziehen.
Das kommt drauf an, wie hungrig und nah dem Tode ich wäre.
Ja. Was gerade näher dran ist, ja. Theoretisch. Nah dran sind Quoth und Dana beieinander in der Kutsche.
Nice.
Denn wir erinnern uns, wir haben uns in Tabin getroffen und Dana angeboten, in unserer Kutsche mit heimzufahren. Weil wenn wir das Uber eh schon bezahlen.
Ist wirklich so.
Und noch ein Platz frei ist.
Meinst du, er fragt sie noch nach der Hälfte der Kohle?
Boah, das wäre so asozial, ne? Das ist was, das ist ein Behavior, muss ich sagen. Da scheiden sich ja die Geister. Aber ich persönlich werde sämtlichen Respekt an dir verlieren, wenn du mich einlädst, mit dir in einem Uber zu fahren oder mich nach Hause zu bringen und anschließend aber nach Spritgeld fragst.
Ich finde auch gut zu sagen, ich kann hier schon aussteigen und dann einfach auszusteigen.
Einfach auch im fahrenden Auto
auch
noch.
Ja. Tür auf,
einfach so abschneiden. Ich kann auch hier schon raus.
Ich habe genug A-Team gesehen, um zu wissen, wie das geht.
Du kannst mich da vorne an der Ampel rauswerfen.
Ja.
Und dann einfach die Tür aufmachen und kicken. Weißt
ja.
du? Gegen den Laternenpfahl.
Nice. An der Stelle finde ich spannend, dass Dana erzählt, in welchen Städten sie gewesen ist. Und zwar waren es Tinue, Vartheret, was sehr nah an Carthoret ist.
Ja.
Und an den, wie Minivan, nur an den Van.
Ja.
In den Anden quasi.
Genau, meine Gedanken zu diesen drei Städten, weil die zwei anderen, die klingen für mich ausgedacht. Weiß ich nicht, ob Denner da wirklich war. Also Vartheret klingt für mich echt so, als wenn sie wüsste, dass er Stress hatte mit jemandem namens Carceret.
Ja.
Und provozieren möchte, dass er das sagt. Warte mal, Vartheret? Das, andere Gedanken, die ich dazu hatte, ist der Telu, der sich selbst geboren hat und dann erwachsen ist und den Schmiede...
Den hassen wir.
Den Schmiedejung, also nicht den Schmiedejung, sondern den Schmied mit dem Hammer, den er hinterher nimmt. Der heißt erst Rengen und dann macht er sein, ne, dann legt er seine Hand auf, schließt den Healy an und dann heißt der andere nämlich Vareth.
Ist auch Quoth for Comfort.
Ja, und dann habe ich auch noch gedacht, wenn man, achso, nee, das macht keinen Sinn mehr. Und Andenivan klingt für mich auch schnell gesagt ein bisschen wie Chandrian.
Ja.
Und Anden ist nah an Andan, der ein Engel war. Und Ivan minus V, so wie Quoth minus V Code ist, ist Ian. Und Ian haben wir ganz haben wir am Ende von mehreren Namen.
Ja.
Deswegen, das sind meine ganzen Gedanken.
Ich habe mir gedacht, da sind bestimmt insgesamt 7 oder 8 Städte, aber Quoth kann nur bis 3 zählen.
Ach so, ja.
Ja.
Das macht auch sehr Sinn. Und dann flext der aber auch damit, wo er ja überall war.
Weil Denner ihn dann aber auch mit seiner Berühmtheit aufzieht. Und das finde ich auch, das hat er nicht bedacht, ne? Weil ich mir ja die ganze Zeit der Meinung war, okay, das mit Felurian muss er ja im Zweifel gar nicht erzählen. Aber da irgendwie so einen berühmten Song drüber geschrieben zu haben, okay, kannst du wieder ausbliepen, dann, also das ist jetzt natürlich auch unangenehm.
Und sie sprechen halt nicht darüber, dass sie ja auch beide in Severin waren.
Ja.
Und zwar eigentlich den Großteil der Reise, you know?
Ach so, ja, ja, verstehe. Ja, das lassen sie ja extra aus, was da alles passiert ist, nicht wahr?
Genau. Und ich habe mir hier noch unterstrichen, Quoth reist ja mit Laute und Reisesack. Mhm. Und Denner reist mit Harfe und...
Reisetruhe. Wiu, wiu.
Traveling Trunk. Das, finde ich, ist schon Upgrade eigentlich zu Reisesack. Reisesack klingt irgendwie ungeiler als Traveling Trunk.
Traveling Trunk klingt aber auch nervig in der Transportation, muss ich sagen.
Ja, ich habe mir nämlich auch gedacht, ist es dann so ein Rolli?
Ich weiß nicht, wie upgraded die schon waren.
Trägt sie wirklich so rechts und links an so Griffen, weißt du, so eine ganze Truhe immer mit sich vor sich her.
Ja, dann sagt er noch, das erinnerte ihn daran, dass sie ja eventuell ihr Lied jetzt zu Ende geschrieben hat, was sie ein bisschen fertig macht, wenn sie das vorträgt. Und ich denke mir, machst du dir wirklich Sorgen oder willst du nur nicht, dass andere Leute sie auch noch gut finden?
Ja, er meint hier
wegen der
angeblich, genau, angeblich, dass wenn sie das jetzt zum Beispiel im Aeolian spielt und alle das Lied geil finden, dass alle dann anfangen rumzuerzählen, was Lanre für ein geiler Stecher war.
Tja.
Und das wollen wir ja nicht, weil wir finden Lanre kacke.
Wir finden Lanre kacke.
Und wir wollen, dass Denner Lanre auch kacke findet.
Schwieriges Thema einfach.
Und ich habe mir dann haben wir eine, okay, zum Schluss sagt er noch, dass viele Dinge unspoken sind.
Mhm.
Unspoken ist so ein, da zuckt es in mir, wenn ich dieses Wort lese, weil es auch dieses Word unspoken in dem Legless-Gedicht gibt.
Mhm.
Ich mir denke, die beiden haben jetzt auch ungesprochene Worte zwischen sich, aber diesmal dann nicht die gleichzeitig metaphorisch und buchstäblich.
Ja.
Und dass sich natürlich diese Stille zwischen denen immer weiter ausbreitet. Und Stille, die
ist
haben wir, die mögen wir schon, ja, die mögen wir schon in der Gegenwart nicht. Die addiert sich scheinbar. Wie geschichtete Steine gibt es auch geschichtete Stille.
Ja, ich fand noch spannend, dass Denner jetzt im Keiler absteigt, weil ich zuerst Keller gelesen habe und dachte, das ist aber ein Downgrade. Und dann dachte ich mir, müsste man sich eigentlich auch mal alle Gastronamen vielleicht genauer angucken.
Mm. Im Englischen ist es Hog's Head.
Mhm.
Und da dachte ich schon, haben die das wohl mit Eberkopf übersetzt?
Ja, nee.
Aber scheinbar nicht.
Der Keiler.
Gut, Jocham. Vielleicht ist der Eberkopf auch eine eingetragene Marke.
Ja, vermutlich. So, und dann haben wir eine Megatilde.
Ja.
Und Quoth liegt natürlich wach danach. Was ich total verstehen kann, weil ich replaye ja auch, also ich re- und vorplaye Gespräche in meinem Kopf immer ganz, ganz doll.
Dass Quoth zunehmend schlechter schläft und weniger schläft, finde ich beunruhigend auf mehreren Ebenen, auf geschichteten Ebenen, weil da, wir wissen ja, dass diese Nicht-Schlafen-Sache etwas ist, was Haliax umtreibt jede Nacht. Und wir denken ja, Quoth ist ein kleiner Haliax Junior.
Ja.
Deswegen, das steht ja auch so wieder so im Nebensatz, ich konnte überhaupt nicht schlafen. So.
Das
aber
wird
das
aber häufig
schon
erwähnt, ja. Am nächsten Morgen wacht er früh und besorgt und beklommen auf. Das finde ich auch mal kacke. Jetzt kommen noch so kleinere Hints, die mich auch fertig machen. Weil wir frühstücken mit Simon und Fela.
Ja.
Dann lassen wir uns von Fenton aus Versehen fertig machen in Duellen.
Wir erfahren nicht, was gefrühstückt wird. Das finde ich auch unbefriedigend.
Das finde ich auch unbefriedigend, muss ich sagen. Und dann badet er. Das habe ich heute übrigens auch gemacht, um klarzukommen.
Nice.
Und weiß dann nicht, was er anziehen soll. Und dann wird nochmal Fela als Fashion-Polizei genannt, weil er sich dann für ein schlichtes Hemd und eine Weste entschied, von der Fela meinte, dass sie seine Augen zur Geltung brachte. Und ich finde faszinierend, dass jetzt Simon und Fela, also ich meine, gut, er hat ja mit denen auch so rumgehangen vorher, aber dass Fela jetzt so genannt wird und er auf einmal einen Fick darauf gibt, was Fela sagt über seine Sachen, finde ich.
Ja, Fela gehört jetzt halt zum Squad.
Zum Squad, ja, möglich.
Ja, die gehört jetzt zum Squad. Und er gehört eine ganze Zeit nicht zum Squad.
Ja, Fela ist, glaube ich, jetzt einfach die neue Diebeslampe für mich.
Ja, haben auch Ähnlichkeiten.
Ja, aus dem Handwerkszentrum.
Die haben diesen Glow.
Ja.
Und sind im Handwerkszentrum beide beinahe mal verbrannt.
Woran wir uns auch die Finger verbrennen können, ist, ob wir den Shay anziehen oder nicht. Er will ihn eigentlich in einer kurzen Version tragen und denkt dann, ich lasse lieber alles weg, was auf Felurian hinweist. Das ist pretty smart.
Was macht Felurian, was verkauft Felurian auf Etsy? Shay Butter. Sie hat versucht, nicht zu lachen, Freunde. Aber die Mundwinkel sind trotzdem nach oben gegangen.
Das macht mich fertig. Ja, ich dachte noch, die macht so, weiß ich nicht, so Traumfänger aus so Waldgedöns.
Weil das würde auch passen, ja.
Aber da habe ich nicht, den habe ich nicht kommen sehen.
Ja.
So, und zu guter Letzt nehmen wir Dennas Ring mit. Den finde ich auch spannend, weil Denner spaziert ihm ja entgegen, direkt als er zum Kyler kommt, weil die natürlich schon wusste, was passiert. Die hat auch schon mal einen Picknickkorb gepackt. Das ist wie, wenn du denkst, du hast ein Mädel rumgekriegt, aber die hat passende Unterwäsche zueinander an.
Dass Dana jetzt hier, und er fragt dann, woher wusstest du das? Und sie sagt, Intuition der Frau.
Weibliche, ja.
Vergleichende weibliche Intuition. Und das finde ich schon wieder total suspicious, dass Dana hier plötzlich uns die Tür aufmacht. Ne, das ist so, haha, lustig. Und sie sagt so ein Joke. Aber das passiert auch oft mit Dana, dass sie einfach immer plötzlich zur richtigen Stelle.
Sie hat ein hellblaues Kleid an, das wird hier erwähnt. Passend ja. Zu dem hellblauen Ring, den sie gleich wieder kriegt.
Das stimmt. Die Weste passt nämlich zu seinen Augen und das Kleid passt zu ihrem Ring.
Ja. Ja, und ihre Augen werden gleich von der Farbe auch nochmal genannt.
Genau. Und es ist kurz vor einem Sommergewitter. Das finde ich auch interessant. Deswegen habe ich nämlich das blaue Kleid. Also das blaue Kleid habe ich gedacht, wie heißt das Buch? Die Furcht des Weisen. Was fürchtet der Weise? Die See bei Sturm. Was ist übertragenermaßen, ne? Es kommt gleich der Sturm und sie gehen ins Wasser und sie trägt ein blaues Kleid. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen weit. It's a stretch.
Ja, man weiß es nicht. Oder ist das wieder alles?
Wahrscheinlich ist es einfach alles. Vielleicht, das ist wie mit Quoth, als er diesen Pfeifhänger und dann irgendeine Funktion sagt, die war Zufall. Aber das sage ich Kilvin nicht, dass das Zufall war. Und das ist bei Rotfuß genauso. Dass er denkt, weißt du was? Eigentlich passt es auch geil zu diesem anderen. Und das schubst sich ja auch noch weiter an.
Ganz, ganz schwierig. So, er versucht, bemüht locker zu bleiben. Dann passieren auch mehrere Dinge. Also Quoth führt sie dann zu einem Punkt, wo er hin wollte. Und Dana sagt dazu, ich vertraue mich dir gerne an. Das finde ich spannend, weil sie nicht gerade für Vertrauen steht.
Das meint sie auch nicht richtig ernst hier. Sie vertraut ihm nicht. Das merken wir in diesem Kapitel.
Ja, und er sagt auch noch, bla bla bla, clevere Sprüche. Doch als ich in ihre Augen sah, war ich einfach sprachlos. Einen ganzen Moment lang gehörte ich ihr mit Haut und Haar.
Warum das erinnert mich an Felurian.
Ja.
Das erinnert mich von der Anziehungskraft an Felurian. Und ich habe ja schon mal gesagt, dass ich Dana bezichtige der Glamourie.
Ja, da kommen wir gleich auch noch.
Das ist tatsächlich so eine Magic
noch,
irgendwie.
Da kommen wir gleich auch noch mehrfach drauf. Ich habe dabei gedacht, okay, du gehörtest ihr jetzt einen Moment lang mit Haut und Haar, heißt aber auch, du gehörst ihr nicht immer mit Haut und Haar. Also sowohl von deiner Seite aus als von ihrer. Und das beschreibt ja dieses fragile Hin und Her, ganz oder gar nicht, bei denen halt auch sehr schön. Und dann gehen wir an einen Bach mit einem fucking Graustein, der einfach nur da ist.
Das ist natürlich für Quoth sehr logisch, weil er fühlt sich sehr wohl bei den Grausteinen. Das gibt ihm, da hat er ein gutes Gefühl.
Ja, anders als
wir sind auf Alarmbereitschaft. Ja. Vor allem in Kombination mit Dana. Wir warten eigentlich nur darauf, dass irgendein Drakus aus dem Bach jetzt gleich rausgesprungen kommt. Vielleicht ist es auch nur Socke in Wild geworden. Oder Nelly.
Socke. Was ist mit Socke passiert eigentlich?
Ja, die ist vielleicht wirklich im Feenreich. Wenn die Kessler, wir haben ja auch festgestellt, die Kessler sind wahrscheinlich auch Feen. Dann ist Socke mit ihm vielleicht zurück ins Feenwelt geritten.
Ich bezichtige Socke der Glamourie. So. Und deswegen, die war auch gar nicht angemalt. Das war eigentlich ein Trick von
ihr. Hatte früher so eine Barbie mit einem Orca.
Ja.
Und beides konnte man ins heiße Wasser legen und dann haben die sich verändert.
Die hatte ich auch. Ich hatte auch die hatte ich auch.
Ja. Das war, und gerade habe ich gedacht, wenn Socke ins Feenreich geht, wird sie dann plötzlich weiß und die Socke wird schwarz.
Ich denke, das passiert.
Oder wird Socke dann zu einem Killerwal?
Das sind beides sehr gute Möglichkeiten, muss ich sagen. Kriege ich ein Amulett, wenn ich die richtige rate?
Ich frage mich gerade, ob Zebras dadurch entstanden sind, dass ein weißes und ein schwarzes Pferd aufeinander zugerannt sind.
Und kollidiert sind.
Unter einem Graustein. Ja.
Ach so, ja. Möglich. Was ich hier auch noch wichtig finde, ist, dass es noch eine Gänseblümchenwiese drumherum gibt, die auch total schön ist. Und Quoth erstmal sagt, ich wollte diesen Blumen schon lange mal zeigen, wie hübsch du bist.
Ja, da habe ich ein bisschen gewirkt.
Mhm. Sie findet es aber ganz geil. Weil sie gibt ihm einen Kuss auf die Wange.
Das finde ich krass.
Ja, also wir merken schon deutlich, dass Quoth älter geworden ist. Denn die Inhalte werden raunchy. Dana zieht sich nämlich jetzt den Rock über die Knie und steigt in den Bach.
Aber sie zieht sich... Er zieht sich die Schuhe und die Socken aus. Da habe ich auch gedacht, hier wird Fanservice gemacht.
Ja.
Hier holt er jetzt alle Kings noch ab. Aber ich habe mir das unterstrichen, vor allem, weil wir dann diese Barfuß-Situation plötzlich wieder so hervorgehoben haben. Dass jetzt nämlich Quoth irgendwie der Barfüßige ist. Aber das hat sich dann nicht bestätigt.
Ach so.
Diese Theorie, dass er jetzt, dass das jetzt wieder umgedreht wird, irgendwie der Spieß. Mhm. Aber sie sind jetzt beide barfüßig im Wasser. Und Dana fragt, kennst du das Geheimnis der Steine?
Ja.
Das ist natürlich auch eine vielschichtige Gesteinsfrage, wenn man so möchte.
Ja.
Weil Quoth würde natürlich gerne das Geheimnis der steinernen Türen kennen. Oder der Grausteine. Aber das kennt er nicht.
Generell möchte er alle Geheimnisse gerne kennen. Das weiß Dana ja auch.
Und Dana nimmt jetzt aber hier, also er beißt natürlich an.
Ja.
Was ist das? Hm. Und dann holt sie einen glatten, dunklen Stein aus dem Bach und hält ihn Quoth hin und sagt, komm her und schau's dir an.
So, und jetzt konstruiert sie darum eine Geschichte, die der Stein erzählt. Und zwar, es war einmal ein Junge, der an diese Gewässer kam. Das hier ist die Geschichte des Mädchens, das mit dem Jungen an dieses Gewässer kam. Das ist kein Zufall.
Nennen wir das Mädchen Donna. Deiner. Und nennen wir den Jungen Côté.
Côté. Das macht mein Hund auch manchmal, wenn ich mit ihm spazieren gehe. Yeah. Sie unterhielten sich und der Junge warf diese Steine, als werfe er sie von sich fort. Das Mädchen hatte keine Steine und gab der Junge ihr ein paar von seinen ab. Dann gab sich das Mädchen dem Jungen hin und anschließend warf er sie fort wie einen Stein, ohne zu bedenken, was sie dabei empfinden würde. Damn, das ist Abandonment-Issues.
1 Million Gedanken, die ich habe. Erstens, davor... Also Denner ist schon im Wasser und hält ihm dann den Stein hin und sagt, komm, sieh's dir an. Daraufhin geht Quoth auch ins Wasser. Mhm. Das erinnert mich auch an Felurian. Mhm. Er nennt sie später im Kapitel auch Wassernixe. Mhm. So, das ist ein Gedanke, den ich hatte. Und dann hat Quoth sich selber im letzten Kapitel als einen schönen Stein, den man findet und kurz mit sich rumträgt und dann wieder wegwirft. Hier haben wir, das ganze Kapitel ist so sehr, dass Quoth das ja auch bewusst wird, dass er mit zweierlei Maß misst.
Ja.
Was Denner betrifft, weil er nicht checkt, dass er das Gleiche macht von ihrer Perspektive aus. Und das haben wir jetzt hier total häufig, weil sie bezeichnet ihn ja auch, naja, da kommen wir gleich zu, bevor ich es jetzt hier vorweggebe. Aber ja, er hat sich selbst als Stein bezeichnet und jetzt sagt sie in dieser fiktiven Geschichte, was ziemlich It's Me schreit. Mhm. Dass sie der Stein wäre, der Junge. Und sie sagt auch, der Junge bringt das Mädchen zum Bach. Das hat er zwar gemacht, aber sie hat ihn trotzdem auch ins Wasser.
In den Bach. Ja, reingelockt. Ja, im Grunde genommen schreit es, hey, ich hab Schiss, dass wenn ich was mit dir anfange, du mich links liegen lässt.
Unten drunter, unterm Strich, habe ich mir noch hingeschrieben, Denner gleich Stein. Weil wir diese Steinsache so häufig haben. Und Stein und Eisen irgendwie so ineinander und dunkle Augen und ganz viel Gestein. Ein Mond ist ja eigentlich auch nur Stein, wenn man so drüber nachdenkt. Mond ist auch nur Stein.
Genau, deswegen fragt Quoth auch, ist es eine traurige Geschichte und ein trauriger Stein? Und Denner sagt nein, aber er wurde schon einmal fortgeworfen. Er kennt das Gefühl der Bewegung. Im Gegensatz zu den anderen Steinen fällt es ihm schwer, an einem Ort zu verharren. Und manchmal nutzt er das Angebot, das ihm das Wasser macht und bewegt sich ein Stück weit vorwärts. Und wenn er sich bewegt, denkt er dabei an diesen Jungen. Das passt auch ein bisschen zu gut zu deren Dynamik.
Und das ist auch was Quoth über Denner sagt. Mhm. Immer wieder, wenn er seine Gedanken nicht kontrolliert, gehen sie zurück zu Denner. Und er hört zwar nicht auf die Bewegung des Wassers, aber er hat auf den Wind geachtet, wo der ihn hinträgt und hat dem hinterhergejagt und auf seinen Reisen immer wieder an sie gedacht, die ja auch der Stein ist. Und er wurde nicht direkt weggeworfen schon mal, aber liegen gelassen, könnte man sagen.
Fair. So, und dann sagt sie natürlich, ja, du könntest es auch mal versuchen. Und Quoth fühlt sich da so ein bisschen an Elodin erinnert. Aber das, was passiert, ist, dass er da jetzt diesen Stein nimmt und dann aber von ihr ins Wasser geschubst wird, oder?
Ja, aber vorher kommt noch kurz, er fragt, wie hast du gelernt, Steinen zuzuhören? Mhm. Und sie hat gesagt, du wärst überrascht, welche Dinge man lernen kann, wenn man sich einfach nur die Zeit nimmt, zuzuhören.
Spannend.
Das ist diese Barfußsituation natürlich von dem Höhlenmenschen, der Jax erzählt, dass er lernen muss, zuzuhören, um den Mond zu bekommen und halten zu können. Und dann, ja, dann nimmt er einen Stein, genau, und sie schubst ihn dann ins Wasser. Also es war eine lustiger Finte. Trick.
Ja. Ja. So, und dann sagt er, aber ich will den Stein wiederfinden, ich will die Geschichte zu Ende hören. Und erzählt dann nämlich seine Geschichte. Es war eine Geschichte von einem Mädchen, das mit einem mächtigen Arkanisten ein Spielchen zu treiben versuchte. Sie machte sich lustig und spottete über ihn. Doch eines Tages traf er sie, da stand sie in einem Bach und weil er so schön zu reimen begann, witterte sie kein Ungemach. Aber als sie so dumm war, sich sicher zu wähnen, nahm es dann doch ein Ende mit Tränen. Und dann wird sie halt eben auch von der Welle erfasst und landet im Wasser.
Und jetzt haben wir hier nämlich wieder diesen Austausch, weil sie sagt, das ist nicht fair, nicht fair. Und dann sagt er, dem stimme ich nicht zu. Und jetzt gibt's hier ein Wortspiel im Englischen, weil er sagt, you are the fairest water maid I hope to see today. Gemeint ist die blasseste. Und dann spritzt sie ihn wieder nass mit dem Wasser und sagt, flatter all you like, the truth remains for God to see. You cheated, I used honest trickery. Du hast geschummelt und ich habe ehrlich nur einen Trick angewendet. Did she though?
Ja, ja.
So, weißt du? Und hat er geschummelt. Weißt du, was ich meine? Also das ist so die, ne?
Es ist mit der Glamourie auch ein bisschen dasselbe, ne? Wenn wir überlegen, dass beide irgendwie da den ein oder anderen Vorteil in ihrem Sleeve haben.
Nur mit dem Unterschied, dass Quoth, Dana scheinbar alles positiv auszulegen scheint, immer. Und Dana, muss man leider sagen, scheint Quoth alles negativ auszulegen.
Ja, die hat super Trust-Issues.
Und er auch. Weil er ist zu naiv und trustet zu sehr, ach so, ja, zu schnell. Ja. Und sie trustet gar nicht.
Ja, er hebt sie halt krass auf dem Podest, ne? Das ist halt das. Und da kann man auch wieder ja überlegen, ob es da einen Zusammenhang mit ihren Haaren und den Zöpfen gibt, dazu gleich mehr. Ich finde aber auch, also die Geschichte, die er erzählt, aber als sie so dumm war, sich sicher zu wählen, nahm es dann doch am Ende ein Ende mit Tränen, würde ich auch nicht nur eindeutig auf diese Situation beziehen. Ich denke, das hat auch so ein bisschen Foreshadowing.
Das, ja. She laughed at him full scornfully. He caught her one day in a brook. In rhyming, he did quell her fears. And then the girl forgot to look behind her and it led to tears.
Mm.
Das heißt, das bezieht sich jetzt hier nicht direkt auf ihn selbst, weswegen es zu Tränen, ne? Aber dass sie dann aufgehört hat, wahrscheinlich aufzupassen.
Mhm.
Naja, und dann
ziehen sie sich erstmal aus.
Ziehen sich aus. Sie merken dann jetzt plötzlich, als sie so lustig miteinander rumgeplätschert haben, dass sie sich extrem nah sind. Also sie stehen sehr nah beieinander und die Klamotten sind sehr nass an ihren Körper geklebt.
Mhm.
Und das fällt Quoth als erstes auf, deswegen geht er so einen kleinen halben Schritt zurück. Dana fällt das dann zur gleichen Zeit auf, sie geht auch einen kleinen Schritt zurück. Es ist ein bisschen awkward und dann gehen sie aus dem Wasser raus.
Yes. Dana zieht sich dann das Kleid aus, sie hat aber ja das Unterkleid noch an und legt es halt zum Trocknen hin.
Auf den Sunning Stone.
Genau, und geht dann halt wieder ins Wasser. Und Quoth zieht halt seinen Oberteil aus. Muss die Hose aber anlassen, weil er hat nur die Hose sonst noch.
Ach, sie geht wieder zurück ins Wasser. Ich habe das so verstanden, dass sie sich auf den Stein legt, um sich zu trocknen und dann ihre Haare so drapiert da drauf.
Ach so, ich dachte, der Stein lag auch im Wasser.
She lay on her back and spread her hair to dry. Its wetness made a pattern against the stone. Nein, sie geht raus, legt ihr Kleid auf den Stein, um zu trocknen und dann legt sie sich selber auf den Stein, um sich darauf zu sonnen. Auf den Rücken und sie hat ihre Augen geschlossen und sie legt ihre Haare so zum Trocknen hinter sich ausgebreitet auf den Stein und die Haare schreiben auf dem Stein, sagt er hier, den Namen des Windes. Its wetness made a pattern against the stone that spelled the name of the wind. She closed her eyes and tipped her face toward the sun. Felurian herself could not have been more lovely, more perfectly at ease.
Ja.
Er kann es ja nicht richtig lesen, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben auch bei Felurian oft, dass die Haare tintenschwarz auf dem Körper runtergeklatscht sind, so wenn sie im Wasser steht und so. Die Haare werden auch oft genannt, die langen, dunklen Fontänenhaare von Felurian. Und hier zieht er ja direkt diesen Vergleich und deswegen ziehe ich den Vergleich, dass er genauso bezaubert wird.
Ja, verstehe.
Aber halt nicht ganz so krass wie bei Felurian. Aber trotzdem kann er ihm ja nur so halb widerstehen. Denn er geht jetzt wieder hin. Er geht jetzt auch zum Stein und dann
sie macht ihm ja auch schon so ein bisschen Platz, ne? Und das kommt dann nach.
Ja.
Und sie denkt tatsächlich, er hätte sich komplett ausgezogen. Für einen kurzen Moment.
Ja, weil sie hat die Augen zu und erst spricht sie auch mit geschlossenen Augen. Und dann öffnet sie die Augen und ist kurz erschrocken, sieht dann aber seine Hose und ist dann wieder beruhigt.
Mit den geschlossenen Augen sagt sie noch, du riechst nach getrockneten Blumen und wie ein exotisches Gewürz. das vor sich hinschwelt, kurz davor in Flammen aufzugehen.
Achso, und er fragt sie vorher noch, als sie auf dem Stein liegt, was sagt dieser Stein dir? Und dann sagt sie, dieser sagt mir, ich sollte im Wasser leben, aber kein Fisch sein. Mhm. Was soll das denn heißen wieder?
Ja, oh Gott,
das ist wieder eine Metapher, eine Redewendung, die ich überhaupt nicht verstehe.
Ja.
Sei doch einfach mal im Wasser, aber kein Fisch.
Ja. Denk da mal drüber nach.
Denk da mal drüber nach. Sei doch einfach mal in der Luft und kein Vogel.
So, und dann sagt Dana ja auch direkt ja. Und Quoth fragt ja, wozu? Weil die halt dieses Ding schon haben, wo die ja über dasselbe quasi nachdenken. Und dann geht es darum, dass er sich mit auf den Stein legen möchte. Er merkt aber auch, es ist gerade eine fragile Situation. So.
Ja.
Weil, er kann es auch nicht greifen.
Wie weit will sie gehen? Er kann das nicht richtig deuten. Vorher aber noch, sorry, das muss ich auch noch sagen. Denn es wird auch noch genannt, also sie liegt da in der Sonne, wie Felurian. Mhm. Und dann streckt sie sich wie eine Katze.
Mm.
Und auch da haben wir wieder eine Parallele, weil auch immer gesagt wird, Felurian streckt sich so elegant wie eine Katze. Und das haben wir auch bei Best.
Ja,
bei dem wird das
stimmt.
auch gesagt, dass der sich bewegt wie eine Katze. Das heißt, das ist so ein Feen-Ding.
Ja.
Genau, und ich denke, dass es bei Dana eine Situation sein könnte wie bei Quoth, dass sie nicht weiß, dass sie vielleicht auch Feenblut hat, weil
sie
vielleicht weiß sie selber
nicht,
auch gar nicht.
Wie schön sie ist.
Ja, nein, aber vielleicht weiß sie auch gar nicht, wer ihre Eltern sind.
Ja, ja, das würde ja
oder
alles
sowas.
Gut zusammenpassen.
Genau, und jetzt sind wir da, ja, also das mit den Spices, die riechen, als würden sie gleich Feuer fangen.
Mhm.
Da muss ich auch irgendwie an den Xäh denken.
Mhm. Ja, die ganze Blumenwiese gibt mir das halt auch so ein bisschen.
Genau,
ne?
So die ganze Szene hat sowas Xäh-mäßiges an sich, beziehungsweise Xäh wird auch gleich noch genannt. Aber jetzt noch nicht, ne? Vor dieser Megathilde noch nicht. Sie macht jetzt Platz für ihn auf dem Stein und er legt sich dazu. Und dann wird er aber doch ein bisschen vorsichtiger, weil kurz war er völlig abenteuerlustig im Kopf und dachte, vielleicht könnte ich sie jetzt auch küssen. Und jetzt, wo er aber bemerkt, dass sie schon
bei der
schockiert
Hose.
Ist,
ja, ja.
bei der Hose, macht das lieber doch nicht. Und dann nennt sie ihn aber noch mein shirtless Sklaven.
Ja.
Fütter mich mit Erdbeeren.
Ja, es ist auch ein bisschen Mixed Signal. Gebe ich schon zu.
Ja, darauf wollte ich erst, ich wollte es dann nicht so sexuell machen, aber die erste Frage, die ich dir schicken wollte, war, hast du auch einen bärbusigen Sklaven?
Ich bin mein eigener bärbusiger Sklave, denn
ja.
BHs sind fucking unbequem und
sind
ich muss die Arbeit
nicht
selber
alle
machen.
Bärbusige Sklaven des
Der
Kapitalismus.
And there is the title for this episode.
Ja.
Nice. Bärbusige Sklaven des Kapitalismus.
Also, kannst du dir nicht ausdenken, weißt
nee.
Du? Unsere Witze, die schreiben sich halt einfach von selbst. Ja.
Wie Schlaglöcher in der Straße.
Jetzt haben wir aber beide eine Megatilde. Ich habe nämlich gesehen, du hast sie auch.
Ich habe sie auch.
Du hast jetzt alle Megatilden. Jetzt
ja.
ist wirklich Gönnung.
Ja,
Gönjamin.
Es ist wirklich, als hätte ich langsam wieder aufgeholt und wir wären gleichberechtigt. Pass auf. Ich finde hier spannend, weil er sagt jetzt, das Schweigen ist eben nicht mehr ganz so unangenehm wie noch in der Kutsche. Ich hatte gewusst, dass es nur darauf ankommen würde, geduldig abzuwarten und die Anspannung würde sich wieder lösen. Auch da sage ich, das ist auch ein bisschen avoidant. Ich meine, man muss nicht alles immer wirklich durchkauen und durchsprechen, aber es ist auch keine Lösung, einfach immer nur abzuwarten und zu hoffen, dass es sich bessert.
Ja.
Schwierig.
Nee. Da merkt man dann doch, dass Quoth so klug und toll er sich hält, emotionale Reife, da hat er noch Nachholbedarf.
Ja, yep. Und da kommt, also das
und
zeigt er uns jetzt
dass er
auch
jetzt
weiterhin.
Denkt, er weiß halt immer noch nichts von Frauen. Nur weil er jetzt die vergleichende weibliche Anatomie im Selbststudium durchgeführt hat, durch
Praxis,
drei
ja.
verschiedene Länder, heißt es nicht, dass er Frauen versteht, weil er kann ja anscheinend keine Beziehung länger halten als ein paar Dates.
Ist auch schwierig, ne? Und er guckt sich halt jetzt Dana an Und die hat ja auch relativ viele Blutergrüsse und Striemen und so weiter und so fort, was er ja auch selber hat. Und ich finde, das weist auch wieder darauf hin, dass die eigentlich über dieselben Dinge nachdenken, weil er legt sich gerade so einen Plan zurecht in seinem Kopf, wie er das jetzt anspricht, damit er dann auf den Schirmherrn zu sprechen kommt, weil er auch jetzt ja das erste Mal tatsächlich genug Geld besitzt, um ihr so einen Ausweg bieten zu können. Und sie kommt ihm aber einfach zuvor und
das hatten wir schon mal mit Auri, wo wir den inneren Monolog von Quoth hatten und dann Auri anschließend gesagt hat, du siehst wirklich schlimm aus, Quoth.
Ja.
Wo er beschrieben hat, wow, sie sieht so schlimm aus. Ich habe sie noch nie so schmutzig und verheult gesehen und so weiter. Und die Haare sind ungekämmt. Und dann spricht sie das an. Da haben wir dann wieder diese Auri-Denner-Situation. Ja, und sie spricht ihn jetzt an, was ist passiert auf deinem Rücken mit den Narben. Hier, das finde ich ein bisschen komisch, weil Denner wusste das schon, dass er ausgepeitscht wurde. Das hat ihr schon mal Willem oder Simon, haben ihr das schon mal erklärt, weil sie gesagt haben, ja, Quoth hat auch das schon mal gemacht. Angewendet Sympathie hier und wurde dafür ausgepeitscht. Sympathie vergehen, weil ja das gegen Hemme.
Ja, okay.
Und da meinte, ne, da hat sie noch nicht gewusst, ob die das ernst meinen. Aber jetzt ist sie total schockiert darüber, dass er sagt, ja klar, habe ich mich auspeitschen lassen und bin immer noch da, weil da kann ich Dinge lernen, die kann ich sonst nirgendwo lernen. Das gleiche hat Denner auch gesagt in Severin. Durch den Schirmherrn würde sie an Orte kommen und recherchieren können, was er sich gar nicht vorstellen kann. Und vorher bezeichnet sie noch seine Narben, das habe ich mir auch unterstrichen, als hätte ein großes Kind dich für ein Stück Papier missverstanden und darauf mit einem silbernen Stift rumgekritzelt.
Das ist auch eine schöne, komplexe Beleidigung.
Ist eine komplexe Beleidigung, aber Denner ist die Person, die gefragt hat, kann man was aufschreiben?
Ja.
Und dann wird es wahr. Denner ist die mit der silbernen Stimme.
Oh, auch, ja, Mondsilbern auch wieder, ne?
Ja, das hatten wir auch schon mal witzigerweise bei Quoth mit Simon, weil da hat Mola gefragt, wer hat dir den Arm genäht? Das sieht ja schrecklich aus. Das sieht aus, als hätte jemand versucht, seinen Namen reinzustecken und hätte sich mehrfach verschrieben.
Ja.
Das hat sie gesagt über Simon. Und dann hat Willem noch so gesagt, so ja, dafür, dass er das niemals gelernt hat, richtig, hat er das auch ganz gut gemacht. Naja, zweimal wurde quasi Quoths wunderschöne Haut plötzlich doch mit Pergament verwechselt.
Ja, spannend, ne, dass das dann auch immer wiederkehrende Motive sind.
Ich frage mich halt, ist es wirklich bewusst oder ist es wirklich manchmal auch ein Versehen?
Ja. Ja, weil ich meine, ne, wenn du halt eh schon drawn zu manchen Sachen bist, dass du das dann halt den Vergleich auch schneller mal mit reinnimmst, ne? Klar.
Das hatte ich bei dem Honig, habe ich das immer so gewertet, weil ich immer gedacht habe, so boah, diese blöde Formulierung mit Honig wie auf warmem Brot haben wir so oft, dass Rothfuss die wahrscheinlich einfach in seinen Alltag auch nutzt.
Ja.
Und dann mehrfach eingebaut hat, unterbewusst, ja.
So, und da checkt er dann so ein bisschen, dass wenn er das jetzt so erzählt alles, dass er Denner dann aber nicht mit denselben Argumenten dazu bewegen kann, sich von dem Schirmherrn zu lösen.
Und statt dann zu denken, okay, vielleicht bin ich auch verkehrt in meinem Urteil und vielleicht müsste ich das mal ganz anders angehen und vielleicht mal einfach fragen, was sie denn von dem Schirmherrn hat und was er ihr gibt und oder irgendwie sowas, denkt er sich einfach, nee, ich muss sie auf eine andere Art und Weise manipulieren, damit sie mir zustimmt. Weil jetzt bin ich ja auch der geile Stecher. Ich habe eine ganz andere Situation hier.
Ja.
Weil ich habe jetzt genug Kohle, um ihr tatsächlich aushelfen zu können.
Tja, auch ein bisschen schade. Ich wollte nur damit sagen, dass ich mich nicht so leicht vertreiben lasse, sagt er dann. Und Denner nutzt diese Transition, um zu sagen, ich habe von deiner Hartnäckigkeit schon gehört. So.
Oh.
Und auch da denke ich mir, das Thema hatte die ganze Zeit schon im Hinterköpfchen. Der Tab war schon offen.
Ja. Das steckte schon mit im Picknickkorb eigentlich.
Ja.
Das hat sie morgens schön aufs Brot geschmiert und mit eingepackt.
Ja, was erzählen sie dann genau, fragte ich, eher um irgendwas zu sagen, als aus tatsächlicher Neugier. Er hat den Schuss noch nicht so richtig gehört.
Er versteht halt nichts von Frauen, sind wir ehrlich.
Manche meinen, dass du es darauf angelegt hast, die Jungfrauenschaft von Imre zu dezimieren. Aber das habe ich mir halt auch gedacht, als das dann gesagt wurde mit den Frauengeschichten, wo ich dachte, okay, Quoth, weißt du, im Feenreich, okay, schreib halt keinen Song drüber. Irgendwo in einem anderen Land ist schon risky, weil denn da viel rumkommt. Aber jetzt fisch doch nicht vor der Haustür.
So wichtig kann es dann halt doch nicht sein.
Ja,
weißt
ja,
du?
Genau.
So wichtig kann es dann halt doch nicht sein. Da denkt ihr dann irgendwie auch nicht viel weiter. Aber er reagiert halt auch so richtig kacke, weil er sagt, dezimieren würde heißen ein Zehntel.
Boah, Junge.
Und das ist doch ein bisschen ambitioniert
für
mich.
Read the room.
Boah, ja, das ist ich werf dir gleich einen Stein an den Kopf.
Ja, wirklich.
Und dann macht Cold Mirror darüber eine Synchro-Folge nämlich.
Echt, ey. Wie überaus beruhigend bringst du all diesen Frauen und dann kippt sie ja so ein bisschen zur Seite.
Er sagt, bringst du ihnen was? Rosen, du.
Dussel.
Huso.
Oder hast du diese Seite schon umgeblättert? Finde ich auch spannend.
Ist total Meta hier gedacht von Dana.
Ja,
das ist nicht am unteren Rand der Seite.
Nee, bei mir ist es am oberen.
Ach, ehrlich? Ja, bei mir ist es unten an der Seite. Aber das denke ich nicht, dass das
ja, fair.
Vorher entschieden werden konnte.
Und dann fangen unsere 7 Worte wieder an, ne?
Would you like me to carry you? Ja, sagt sie.
Mhm.
Das finde ich toll, weil sie zischt so, sie hat halt offensichtlich Schmerzen.
Mhm.
Oder sowas, als sie von diesem Stein runtergleitet. Das hat er ja auch vorher gesehen, dass sie frische Verletzungen hat am Schenkel. Und scheinbar, weil sie hat ja auch ein weißes, nasses Unterkleid an. Ich denke mal, es ist ihr bewusst, dass er das sehen muss, weil sie hat auch öfters beobachtet, wie er ihre Beine angestarrt hat.
Ja.
Also sie hat auch, glaube ich, bewusst damit gespielt, aber er hat ja auch nichts gesagt. Und sie sagt ja auch immer wieder, du könntest auch ruhig mal ein bisschen Forscher sein.
Mhm.
Und vielleicht meint sie auch, jetzt sag doch auch mal, was ich sehen kann, was sich in deinem Kopf abspielt.
Ja, warum muss man ihm alles aus der Nase ziehen?
Ist auch nervig. Ist auch anstrengend. So, dann gehen sie wieder zurück Richtung Graustein. Und Dana ist dadurch ja wieder komplett nass geworden. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, ich hätte dich auch tragen können. Und dann sagt sie, oh, schon wieder 7 Worte, was sollte ich nur tun? Und das sagt sie hier in dem Moment ironisch und sarkastisch, obwohl das halt vorher so, du hast mir das Leben gerettet,
ja.
Hat nicht lange angehalten.
Nee.
Dass er ihr vor ein paar Tagen das Leben gerettet hat, muss man auch sagen.
Und dann will er in so einem Banter-Ton antworten und vergreift sich aber im Ton. Und sagt halt relativ ernst, während er ihr in die Augen guckt, mich lieben.
Oh, das ist wirklich richtig schlimm.
Ja.
Das ist richtig schlimm. Das ist so, wie die Lehrerin aus Versehen Mama nennen.
Ja. Und da ist es dann, also da ist alles weggewischt. Also nein, einen flüchtigen Sekunden lang erwiderte sie mit großer Zärtlichkeit meinen Blick. Dann begann ein wehmütiges Lächeln, um ihre Mundwinkel zu spielen. Und dann sagt sie, oh nein, sagte sie, darauf falle ich nicht rein. Ich will nicht eine von vielen sein. Und das ist für mich eigentlich, also an der Stelle hat er schon hart verkackt, weil das kriegt er ja nicht mehr raus.
Nee, das ist, sein Bodycount ist jetzt zu hoch.
Sein
Bodycount?
Und den
kann er nicht mehr runterdrücken.
Ich meine, sie kannte sein Bodycount vorher auch nicht. Sie konnte nicht riechen, dass der Jungfrau
war. Aber das,
war.
Was sie für ihn immer hochgehalten hat, auch noch in Severin, ist, dass sie nie Angst hat bei ihm.
Ja.
Dass er nie gefährlich ist, dass er nie mehr sie berührt als sonst was.
Oder und da jetzt, was versucht. Ja, ja.
Jetzt hat sich plötzlich komplett gedreht. Plötzlich wird er doch zum Gefahrenobjekt.
Tainted
und das kann
einfach.
Das kann ich total gut nachvollziehen, weil ich kenne das auch, dass ich von bestimmten Menschen gar nicht wahrgenommen werden möchte als menschliches Wesen, was sexuell aktiv sein könnte.
Ja, verstehe ich.
Um mich sicher zu fühlen. Und deswegen, das hat sich hier komplett gewandelt. Ja, und dann mit ihren Trust-Issues denkt sie sich jetzt auch, ja, so wichtig konnte es ja nicht sein, wenn ich das, ne, und da ist aber auch dieses zweierlei Maß von ihrer Seite, weil sie hat das lange vor ihm gemacht. Wir wissen zwar nie, wie weit sie gegangen ist mit diesem Typen. Ja, aber trotzdem okay. Hatte sie ständig jemand anderem am Arm.
Ja, Moment, aber das ist ja, also erstens ist das ja hier eine andere Situation, wenn sie weiß, okay, ich muss das gerade tun, irgendwie um zu überleben. Dann
das stimmt.
Ist dieser Streit von Severin, weißt du, wo du früher nichts über ihn gehört hast in die Richtung. Hat er sie nicht Hure genannt? War da nicht sowas?
Ja.
So? Und dann triffst du dich wieder nach 3 Monaten und du hörst die ganze Zeit nur Sexgeschichten
die
vom
Hure
anderen.
Now. Ja.
So, also da würde ich aber auch sagen, come on.
Ja, stimmt schon.
Also das ist not a good look.
Die kommen hier halt beide auf ihre Art und Weisen einfach nicht gut weg in diesem Kapitel.
Nee, bei Denna ist es so, die macht auch viel und ist auch undurchsichtig. Aber man hat das Gefühl, dass Quoth hier wirklich naiv an die Sachen rangegangen sind. Und dafür, dass er halt immer sagt, wie viel er über Denna nachdenkt und so weiter und so fort, war ihm halt die Geschichte komplett egal anscheinend.
Und das ist auch was, genau was eine von diesen Ängsten, die der Kthäh auch benannt hat. Dass er gesagt hat, hast du auch die ganze Zeit an Denna gedacht? Mhm. Wenn sie nämlich zu Brei geschlagen wurde, hast du ja schön in dem Bungalow.
So, und dann sagt der Kthäh das und dann gehst du zurück zur Uni und vögelst da die halbe Nachbarschaft durch.
Ja, da ist ihm dann auch sein Ruf, er ist als erstes mit seiner Karriere verheiratet.
Ja. Wirklich.
Er ist ja auch in seiner Geschichte des Steins, weil er der mächtige Arkanist.
Ja.
Ne? Sie ist einfach das Girl, was zum Bach geführt wird und er ist der mächtige Arkanist. Ist auch komisch. Naja, das möchte sie nicht sein. Und daraufhin sagt er, das sieht er hier selber, dass es dumm ist. Mhm. Sorry, entschuldigen Sie bitte, sagt er. Und dann sagt sie,
du hast mich schon verstanden.
Im Englischen ist es, I beg your pardon. Und sie sagt, you should.
Ja,
so,
fair.
Entschuldigung. Ja, du solltest mich um Entschuldigung bitten. Und dann nimmt sie aber wieder ihre Haare.
Flechtet einen dicken Zopf.
Und jetzt sagt der Zopf laut Quoth, sprich mich nicht an. Im Hintergrund hört man Gwen Stefani.
Welchen?
Don't speak.
Ah.
Ja.
Ain't no hollaback girl. The shit is bananas.
Nee, not to no doubt. Lange vor Mega.
Ja.
Wusstest du, dass Gwen Stefani
ja,
Mega
leider,
ist? Oh,
leider,
schlimm.
Ja.
She betrayed us. Don't speak, sagt im Englischen der Zopf. Don't
und
speak to me.
Er hält dann auch die Fresse, aber als Denna sieht, dass er ihre Hand betrachtet, nimmt sie die Hände selber verlegen weg und der Zopf ist halt nicht zugebunden und löst sich dann wieder.
Ja, es ist natürlich auch
erwischt.
Toll, dass Denna so, sie hat halt so Shampoo-Werbung-Haare.
Ja.
Sie flechtet ihre dicken, fetten, glänzenden schwarzen Haare zu einem Zopf und wenn sie den loslässt, dann wirbelt der sich natürlich so.
Klar, weil der super smooth und seidig ist.
Und dabei schüttelt sie so die Haare und der Duft von frischen Zelasblumen erfüllt Quoth.
Ja.
Und er sprüht sich mit Body Spray ein. Ja, und der Zopf fällt in sich zusammen. Sie nestelt an dem Finger rum, an einem neuen schilligen Ring, den sie sich angesteckt hat. Und dann denkt er, ach, warte mal, ich habe ja noch was.
Ein Ass im Ärmel.
Ein Ring in der Westentasche.
Das ist der hellblaue auf Stein, auf Hochglanz poliert.
Ja. Irgendwas hatten wir mit Polieren auch noch. Letzte Folge. Ich weiß nur, dass ich gesagt habe, Gold poliert man nicht, man poliert Silber.
Ja.
Und Denna erkennt ihn natürlich sofort.
Und sie fängt auch an zu heulen. Er sagt, es tut mir leid, dass das so lange gedauert hat. Sie sagt, ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Und umschließt seine Hände mit ihren. Und Quoth sagt, man sollte ja meinen, dass das geholfen hätte. Und ich denke mir so, wie bedingungslos machst du die Sachen, Quoth? Huh?
Er sagt, sie fragt, wie hast du den jemals bekommen? Und dann sagt er, ich habe ihn von Ambrose. Und sie sagt, oh. She shifted her weight from one foot to the other and I felt the silence loom up between us again. Also die Tatsache, dass er den Ring für sie von Ambrose geholt hat, sorgt dafür, dass sie das Gewicht auf den anderen Fuß verlagert.
Moment,
plötzlich die Stille wieder hochkommt. Das finde ich wichtig an dieser Stelle.
Aber auch, Er sagt ja nicht, ich habe ihn von Ambrose geklaut. Und ich weiß, wir haben beide ein Problem damit, perceived zu werden von anderen Leuten. Und so wie es sagt, kann es auch sein, dass die eine Unterhaltung über Denner hatten. Und Kurt gesagt hat, gib mir den Ring. Das fände ich nämlich auch nicht so geil.
Das habe ich gar nicht gesehen. Stimmt. Ich habe das anders bewertet. Wegen der Tatsache, dass Denner immer sagt zu Quoth, du bist viel zu gut für mich. Du behandelst mich zu gut. Und dass sie hier nach diesem ganzen Gespräch dann feststellt, oh, er hat, aber stimmt, sie weiß ja gar nicht, wie er den gekriegt hat.
Yeah.
Aber er sagt, ich habe den von Ambrose.
Yeah,
ich dachte so, sie weiß, dass er dafür durch die Hölle gegangen ist, um den zu bekommen. Und sie deswegen denkt, Alter, ich will doch nicht,
dass
du das für mich tust, weil ich halte nicht viel von mir.
Ja.
Und jetzt halte ich auch nicht mehr viel von dir.
Ja. Aber sie, also ich meine, vielleicht kann sie es sich denken, weil Ambrose nicht der Typ ist, der die Sachen einfach rausrückt. Aber, ne,
er sagt dann, it wasn't much trouble. I'm just sorry it took so long. I can't thank you enough for this.
Das Schwein dann, war so dick, dass man es sich auf Brot hätte schmieren können. Das fand ich schön.
Ja. Und es aufessen könnte. Es war noch nie so schlimm zwischen denen. Und er betont hier nochmal, dass sie zwar seine Hand in ihren Händen hält, aber dass sie nicht seine Hand hält.
Ja, also sie nimmt die Hand, aber sie hält sie nicht. So, ne?
Ja. Und dann
himmelweiter Unterschied und dann schlägt das Wetter um.
Ja,
und
das Sommergewitter, was wir am Anfang schon gesagt haben, das kommt jetzt. We should probably head back before it rains. Ja, das finde ich lustig, weil sie stehen im Wasser und es hat sich vorher überhaupt gar nicht gestört, dass sie klitschnass geworden sind. Und jetzt sagt sie, wir sollten lieber nach Hause gehen, bevor es anfängt zu regnen.
Ja, ich habe einen wichtigen Anruf bekommen.
Ich habe einen richtigen Anruf bekommen und es passiert halt direkt danach.
Ja.
Und ich denke so, dieser Moment, darauf hat Quoth 1000 Seiten lang hingearbeitet.
Gewartet, weil er dachte, er könnte wie der Held dastehen.
Genau, das ist ein absoluter Triumph. Und dann passiert es das nicht. Und dann wird noch...
Er wurde auch gerothfast.
Gerothfast wurde er. Und dann steht als letzter Satz noch, dass die Wolken hinter ihnen Schatten zogen.
Auch unangenehm. Lass uns doch mal in ein schattiges
Wir
Plätzchen...
Wir werfen große Schatten ins Kaiserne Blatt. Das Kreiselnde Blatt, die Rubrik, in der die scharfe Nathalie die Gelegenheit hat, wilde Spekulationen darüber anzustellen, was noch alles passieren könnte.
Das Problem mit Denner und Quoth ist, dass immer wenn man denkt, jetzt nähern sie sich wieder an, ist es danach noch schlimmer.
Ich finde aber jetzt ist die Stimmung auch als Leser depressing.
Ja.
Du hattest immer das Gefühl, also wir, beziehungsweise vor allem du, haben schon relativ früh gesagt, nimm Auri. Die Denner irgendwie...
Wird's nix. Ja.
Wird's nix. Mögen wir die nicht. Die behandelt uns irgendwie auch. Die nutzt uns ganz schön aus. Und jetzt sind wir selber auch... Das entwickelt sich hier zu einer toxischen Beziehung zwischen den beiden. Und
ja,
das mögen wir überhaupt nicht. Und wir wollen hier die Reißleine ziehen. Und als du gerade gesagt hast, er wollte der Held sein, musste ich sofort daran denken, dass er bei Fehler nicht geplant hatte, der Held zu sein und einfach der Held war und ihr das Leben gerettet hat und sie auf ewig dankbar ist.
Ja.
Denner hat ja vor ein paar Tagen das Leben gerettet.
Tja, aber man muss auch sagen, Fehler war schon total verknallt in ihn und fand ihn mega geil. Und bei Denner gab es ja
Denner hat uns
schon
das aber gesagt. Sie hat uns zumindest die Signale immer wieder von Anfang an gesendet. Komm doch mit mir.
Ja, aber er hat sie auch als Hure beschimpft, mehr oder weniger. Als
ja,
letztes.
Jetzt erst. Aber ich rede von Anfang Name des Windes.
Ja, ja,
die komplette Zeit, bis er angefangen hat, Scheiße zu bauen. Und das war nicht bis vor Severin. Bis Severin hat sie immer, er ist ihr wie ein Hund hinterhergelaufen.
Fair.
Hat alles für sie getan.
Und sie war immer weg.
Er hat sie auch mehrfach gerettet eigentlich. Also er hat sie beim Drakus gerettet.
Oh ja, richtig.
Bei der ganzen Sache, ne, als sie dieses Dennerharz gefressen hat. Auch apropos Dennerharz. Ihre strahlend weißen Zähne werden nochmal erwähnt.
Mhm.
Ne, alles, was wir wissen über Denner-Harz-Süchtige, ist, dass sie unnatürlich weiße Zähne haben. Die Zähne von Denner werden immer betont, die herausstrahlen aus ihren natürlich roten Lippen, die sie sich
auch
niemals
schwierig.
Schminkt.
Natürlich
auch
nicht.
Wie bei Felurian. Das heißt, wir haben hier auch diese Parallele zwischen Fehler und Denner, die wir gerettet haben und die aber komplett anders anschließend
reagieren.
Darauf reagieren. Und Quoth anschließend auch anders auf ein Treppchen heben.
Ja.
Weil Denner ist immer wieder so, ich will das gar nicht, dass du mich rettest und mir hilfst. Und Fehler ist ihm total dankbar, dass er das gemacht hat. Und sie ist aber eher, also Denner ist eher so, ich möchte lieber, dass du mir was schuldig bist.
Ja, und die Parallelität quasi jetzt mit dem glücklichen Pärchen gefrühstückt zu haben, weil Simon und Fehler sich beide gegenseitig wertschätzen.
Mhm.
Ist natürlich
und Denner
auch spannend.
Ist die, die sich selber bezeichnet als, ich wurde schon mal als Stein weggeworfen und deswegen lasse ich mich von keinem anderen mehr hochheben.
Ja.
Und er, der sich auch selber als Stein bezeichnet, den man halt kurz hält, wenn
ja.
man ihn schön findet und dann wieder wegwirft.
Ja, ja, die haben ähnliche Patterns eigentlich, wenn man sich das
und
mal
und dann
so
muss man
anguckt.
Jetzt auch sagen, wenn man jetzt ganz genau mit der Lupe nochmal reinguckt, Denner holt diesen Stein hoch, er findet irgendeine Geschichte und wirft diesen Stein weg. Quoth hebt einen Stein hoch, sie schubst ihn, er verliert den Stein.
Und er versucht ihn wiederzufinden. Ja.
Wiederzufinden, weil er das Ende der Geschichte noch hören wollte.
Tja,
spannend,
not a good
spannend.
Look für Denner.
Ich dachte mir auch so, ne, und dann sagt Denner hinterher so, ja, du hast gecheatet und ich wollte hier einen ehrlichen Trick anwenden. Patrick Rothfuss trollt uns.
Ja.
Das ist der fucking Stein, den wir nicht wiederfinden. Der ist da irgendwo, das ist das dritte Buch. Das können wir jetzt nicht aufheben.
Ja,
und deswegen gibt es irgendwann einen Spin-off von Denner erzählt.
Denner
aber
einfach
verkehrt.
Mastermind, wie sie einfach sich die ganze Zeit Zöpfe bindet. Wie sie eigentlich weiß, was das Geheimnis der Steine ist, aber dann doch noch outschickend und eine andere Geschichte erzählt.
Das dritte Buch kommt einfach raus unter dem Pseudonym Patricia Rothfuss.
Ja, Denner did it.
Oder, statt dass wir das dritte Buch hiervon kriegen, kriegen wir nochmal die ersten zwei aus Denners Sicht.
Oh Gott. Das wäre so frustrierend.
Wenn du so richtig ragebaiten willst.
Ja.
Wenn du deine Fans so richtig krass ragebaiten willst, dann bringst du erstmal zwei kurze Spin-Offs raus aus der Sicht von jemand anderen und dann nochmal einen richtig dicken Spin-Off.
Welche Perspektive würdest du sonst gerne sehen?
Ich würde gerne Denners sehen, aber...
Ich finde spannend, der Meister, den der Quoth hasst, das wäre eine Lens, die ich lesen würde.
Ah, ja. Elodin wäre auch geil.
Und Elodin, weil ich glaube, Elodin macht einfach weirden Shit zwischendurch.
Ja.
Weil der hat, ich glaube, der hat andere Abenteuer, während Quoth so sein Ding macht.
Ich muss aber sagen, Rothfuss hat ziemlich gute Bücher ausgewählt für Spin-Offs, weil Auri und Bast sind einfach total spannende Charaktere aus den Büchern, von denen man besonders wenig mitkriegt.
Ja. Ich bin ehrlich überrascht, wie wenig ich von Bast weiß jetzt am Ende dieses Buches. Ich dachte wirklich, man lernt den jetzt schon kennen. Ja, weil der halt so eine große Rolle irgendwie hat. Ohne dass man Scheiß über ihn weiß.
Ja, das ist wirklich richtig schlimm, weil Bast ist ja auch mein Lieblingscharakter schon von Anfang an gewesen. Ja. Und dass man nicht mal weiß, wie er den verdammt nochmal kennengelernt hat.
Das macht einen richtig fertig, ne?
Ja.
Ich bin gespannt, aber ich sehe es nicht auf den letzten Seiten, dass wir da noch irgendwie Großes reißen.
Obwohl ich auch sagen muss, das merkt man ja auch vielleicht ein bisschen an der Folgenlänge, dass diese letzten Kapitel dann doch vollgepackter sind, als man denkt. Aber es passiert halt nicht so viel. Aber das ist ja auch was Rothfuss sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, dass er gesagt hat, ich will ein Fantasy-Epos schreiben ohne viele Schlachten und Gekämpfe.
Ja, ja. Ja, ja,
es geht
halt
eher um die Zwischenmenschlichkeiten.
Es passiert halt super, also man kriegt halt super viele Clues, aber es passiert halt super wenig auf der Handlungsebene.
Ja.
Von
ich habe schon ein bisschen mitgelitten auch, so dass es, ich finde, er hat ein Feingefühl dafür, diese Awkwardness dann zwischen den Charakteren und Scheiße, jetzt habe ich was Falsches gesagt und dass du wirklich an den Kopf schlägst und bei beiden auch denkst so, Alter, was geht denn bei euch?
Aber das kann ich nicht so gut. Also ich finde das wichtig, ich finde das wichtig, um die guten Sachen dann auch wertschätzen zu können, aber als Empath macht mich das echt ganz, ganz wuschig. Ja,
man und ist ja auch so harmoniebedürftig, ne?
So,
man
und es macht, also weißt du, und es wird halt nicht relieved. Diese ganze Dana-Quoth-Story, jetzt schon, als der dann aus Severn los musste, ne? Dass man dann nie irgendwie so durchatmen kann und sagt, okay, wir haben jetzt ein neues Plateau erreicht. Das macht mich echt fertig.
Boah, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es gewesen sein musste, Twilight zu lesen. Da Wieso? Hast du das dann ja 5 Bücher durch. Das ist die
nein.
Beziehung zwischen den beiden.
Nein, nein, nein. Nein, du hast ja da immer wieder auch die Phasen, wo alles mega gut ist und wo die sich lieben und wir dann von außen Probleme haben. Das, aber weißt du, das kannst du besser, als wenn du eigentlich die ganze Zeit denkst, es ist irgendwie shitty und vor allen Dingen, weil wir ja alles durch diese perspektivische Linse kriegen mit, wir sind in der Neuzeit und alles ist shitty und jetzt erkläre ich dir 3 Bücher lang, warum es shitty ist.
Also wenn das Buch wirklich hinterher einfach im Gasthaus endet und die Geschichte ist auserzählt und der Kunde sagt, gut, dann schreibe ich jetzt das Buch, du kriegst auch 10% darauf und Quoth sagt, gut, dann muss ich eigentlich auch nicht mehr arbeiten in diesem Leben. Und damit endet das, dann rast sich aus. Ich möchte, dass die Geschichte weitergeht in der Gegenwart. Anders akzeptiere ich das nicht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es dann wirklich depressing in der Neuzeit endet. Weißt du?
Die Frage ist ja...
Glaube ich aber auch nicht. Dafür wird das zu viel aufgebaut. Also die Skrail kam, der Krieg...
Ja, aber wird quasi nur erzählt, wie es jetzt dazu kam. Also, dass die Skrail aus der Feenwelt gekommen sind, weil die das Böse entfesselt haben. Außerdem hat der Brief an Ambrose den Krieg losgetreten und der Mayor ist der König, der umgekommen ist. So, dass du quasi alle Antworten auf alles kriegst, aber trotzdem keinen Relief.
Ich könnte mir vorstellen, dass das dritte Buch mit richtig Speed loslegt. Ne?
Ja,
also, dass
wir
jetzt
springen natürlich auch gerne mal... Ein paar
ich könnte
Sachen.
Mir jetzt vorstellen, wir enden ja hier auf, uns geht's richtig gut finanziell, ne? Wir haben unser Studium im Griff, es läuft alles eigentlich auf eine Richtung zu wie geschmiert, aber wir sind ja das Seuchenschiff und ich glaube, das Feuer muss schnell ausbrechen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der dritte Teil relativ schnell in der Gegenwart dann endet. So ab Hälfte des Buches sind wir schon durch mit, wie sind wir da hingekommen? Und vielleicht springen wir dann noch ein paar Mal. Weil irgendwie
wie gesagt,
passt es ja von dem Jahresalter
diese Passage
nicht.
Hatte ich mir halt in Band 2 gedacht. Und wie gesagt, ich sehe ja die Blätteranzahl und es wird meiner Meinung nach nicht mehr kommen. Von daher, und wenn du es jetzt so erzählst, dann klingt es auch so, als würde es nicht mehr kommen. Von daher, bin ich sehr gespannt, welche Perspektiven aber noch aufgemacht werden jetzt in den letzten Kapiteln. Und von daher würden wir die ja, haben wir schon gesagt, tatsächlich ganz genau dissekten in den nächsten 3 letzten Folgen. Ist das korrekt?
Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, sind es noch 3 Folgen Buch und dann krass. Die Sonderfolgen.
Freunde, es ist echt nicht mehr lang.
Es ist krass, dass wir das durchgezogen haben, muss ich auch mal sagen.
Mega.
Dass wir es wirklich durchgezogen haben, das wöchentlich zu machen. Und keiner von uns damit gerechnet hat, dass das in 124 Folgen endet.
Ja, guck mal. Dann hätten wir genau 130 Folgen, wenn wir jetzt noch 6 Folgen machen. Das macht mich auch
Das ist ja mega gut.
Ja.
Ja, gut. Dann entlassen wir euch damit
in euren
das
Feierabend.
Outro. In euren Feierabend, in unseren Feierabend, in unser Outro. Nächste Folge nehmen wir Kapitel 149 und 150 unter die Lupe. Das sind die Seiten 492 bis 502 im zweiten Teil eurer Lieblingsausgabe des Klettkotter Verlags.
Wer uns unterstützen möchte, wirft uns am besten 5 Sterne in den Hut, abonniert den Podcast und teilt ihn mit allen Fantasy-Füchsen da draußen. Kommentiert dazu auf Spotify oder unserem Instagram-Kanal Königsmörder-Podcast mit den Ös als OEs. Unser heutiges Zauberwort, was da ist, toxische Beziehung.
Das ist ein Unzauberwort.
Ja.
Oder spendiert uns doch ein Tässchen Kaffee bei Ko-fi. Mails gehen an kmp@fantasyfriday.de und die Musik ist immer noch von Christoph Stöber. Weitere Infos erhaltet ihr aber auch in unseren Shownotes. Natürlich, sieh mal, das ist eine mondlose Nacht. Machen wir lieber Schluss.
Dreierlei fürchtet der schüchterne Geschichtenstein. Unnötig geflitscht zu werden, einen Job als Wegkiesel zu bekommen oder von meiner Mutter am Strand gesammelt zu werden, nur um dann der kompletten Verwandtschaft als der hübscheste, funkelndste Stein gezeigt zu werden, um dann für immer in einer Vase zu leben. Ja. Oh. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ich dachte, es endet dann damit, dass sie ihn auch einfach wegschmeißt.
Nein, das ist doch.
Kid-mäßige Erfahrung, die du hören willst. Und zwar habe ich. Mir steckt noch ein Cellitus zwischen den Zähnen.